Liebe Gemeinde, einen Teil der Predigt haben wir jetzt eigentlich schon gehört in der Lesung, einen weiteren eben von Didi und Bonnie. Trotzdem wollen wir das Ganze noch vertiefen. Bevor wir allerdings zur Bedeutung der Worte "führe uns nicht in Versuchung" kommen, möchte ich zwei weit verbreitete Missverständnisse ausräumen. Das erste Missverständnis ist, dass Gott es ist, der uns in Versuchung führt. Aber Gott führt uns nicht in Versuchung. Im deutschen Wortlaut heißt es in der Bibel, führe uns nicht in Versuchung. Gemeint ist allerdings, führe uns in der Versuchung. Ein Beleg dafür liefert Martin Luther im kleinen Katechismus. Dort erklärt Luther diesen Bestandteil des Vaterunsers wie folgt. Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass Gott uns behüte und erhalte, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Auch wenn wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Der Katechismus der katholischen Kirche von 1997 übersetzt den Satz mit "Lass uns nicht in Versuchung geraten" oder "Lass uns ihr nicht erliegen". Auch der Jakobusbrief, wie eben in der Lesung gehört, bestätigt dies. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Es geht um die Bitte, in der Bitte führe uns nicht in der Versuchung nicht darum, dass Gott uns der Versuchung aussetzt. Warum beten wir dann dieses Wort? Luther schreibt, wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte. Wir bitten Gott um seinen Beistand, um seine Leitung. Wir bitten, dass Gott uns in der Versuchung leitet, uns hilft. Mit seiner Leitung werden wir nicht der Versuchung erliegen. Luther sagt, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Wir beten also, dass Gott uns in der Versuchung führt. Damit erkennen wir an, dass es erstens Versuchung gibt und dass diese uns von Gott trennen möchte. Wir sind dabei demütig vor Gott. Wir gestehen ein, dass wir ihn brauchen, seinen Beistand brauchen. Das zweite Missverständnis betrifft das weltliche Verständnis des Wortes Versuchung. Und wie ich schon eben sagte, auch Didi und Bonnie, der Versuchung des Käse widerstehens, haben wir schon einen Teil davon gehört. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Die Duden-Gesellschaft definiert Versuchung mit Anreiz, Anziehung, Verführung oder Anfechtung, Verlockung. Es ist der starke Wunsch, etwas zu tun, das man meist aus moralischen Gründen nicht tun will oder nicht tun sollte. Die Werbung spricht bei einer bekannten Schokoladenmarke von der zartesten Versuchung, seit es Schokolade gibt. Bei einem Likör von Spaniens zarter Versuchung. Werbetexter und Marketingmanager wollen hiermit Verbraucher anlocken, dazu bewegen, das Mikro etwas weiter weg. So ist es besser? Alles klar. Werbetexter und Marketingmanager wollen hiermit Verbraucher dazu bewegen, ein Angebot anzunehmen. Versuchung ist hier sehr positiv besetzt. Sie ist ein Anreiz für uns. Wir Menschen verstehen unter Versuchung, dass wir nach der Schule oder nach der Arbeit eben nicht die Lieblingsfernsehsendung schauen, dass wir da eher das machen, anstelle von Hausaufgaben oder Hausarbeit zu machen. Oder ob wir der Versuchung nachgehen, nach dem Essen noch etwas Süßes zum Kaffee zu essen. Oder beim Shopping benutzt die heutige Generation das Wort sehr, sehr häufig. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, diese schönen Schuhe, diesen Schmuck, diese Hose oder dieses Oberteil zu kaufen, auch wenn ich es mir vielleicht gar nicht leisten konnte. Unser Sprachgebrauch hält sich an das, was der Duden als Verlockung beschreibt. Schließlich bei einem großen Online-Portal, Friendscout24, schreibt Professor Dr. Hasselbrauck in einer Kolumne von der Versuchung, auch mal fremd zu gehen. Und wirft in seinem Schlusssatz die Frage auf, wünschen wir uns nicht auch mal in Versuchung geführt zu werden? Das biblische Verständnis ist da anders. Es geht dabei Versuchung als Verleitung zur Sünde. Im Gegensatz zur Dudengesellschaft findet hier keine moralische Bewertung statt. Geht das oder geht das nicht? Bei Moral entscheiden wir Menschen, was gut ist, was böse ist. Aber als Christ geht es nicht darum, wo die Grenzen des Erlaubten sind und dass wir Menschen das entscheiden. Es geht also nicht um, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern es geht um die Richtung auf Jesus hin, dass wir zu ihm hinwachsen. Bei Versuchungen geht es um die Beziehung mit Gott. Wenn wir der Versuchung nachgeben, der Versuchung erliegen, sündigen wir. Wir vergrößern damit den Sund, den Graben zwischen Gott und uns. Durch Sünde wird unsere Beziehung mit ihm gestört. Daher entfernen wir uns dann von Gott. Wie diese Entfernung von Gott stattfindet, sieht von Mensch zu Mensch ganz verschieden aus. Vielleicht bist du morgens versucht, anstelle deiner täglichen Bibellese lieber noch ein bisschen mehr zu schlafen. Oder du kommst schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause, total gestresst, und bist versucht, deinen Partner und deine Familie nicht gut zu behandeln. Da wir Menschen uns unterscheiden, unterscheiden sich auch die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Wir sollten nicht diese Versuchung darauf begrenzen, dass es nur Schuhe kaufen sein kann oder Schokolade essen. Damit lassen wir außer Acht, dass wir uns nicht nur, dass wir uns dadurch mit unserem Verhalten von Gott entfernen können. Da geht es nur um Verhalten und nicht auch um das Denken und Gedanken unser Herz. In der Bibel finden wir für Sünde und Versuchung das erste Beispiel bereits im dritten Kapitel, 1. Mose 3. Im Paradies werden Adam und Eva von der Schlange versucht, Gott zu misstrauen, und sie gehen der Versuchung nach. Die Schlange stellt Gottes Versprechen, dass er es gut mit uns Menschen meint, in Frage. Adam und Eva beginnen Gott zu misstrauen und essen daraufhin vom Baum der Erkenntnis. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist daraufhin stark betroffen. Aus Angst versteckt sich Adam danach. Als Gott ihn darauf anspricht, antwortet Adam Gott: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Wir brauchen da keinen Psychologen, um zu erkennen, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, wenn einer sich vor dem anderen fürchtet. Adam hat eine falsche Entscheidung getroffen, diese entfernte ihn von Gott. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass Gott sich für eine Beziehung mit uns Menschen interessiert. Wie auch bei Adam geht Gott auf uns zu. Selbst wenn wir uns von Gott entfernen, gibt Gott uns die Chance, jederzeit zu ihm zurückzukehren. Er möchte die Beziehung zu uns wiederherstellen und uns vergeben. Seine Tür steht uns immer offen. Bisher haben wir also gelernt, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, dass uns Versuchung dazu verleitet, dass wir uns von ihm entfernen und dass diese Versuchung von Mensch zu Mensch verschieden ist. Als nächstes wollen wir uns nun zwei Bibelstellen anschauen, in denen Jesus der Versuchung begegnet ist. Ihr fragt euch vielleicht, ob Jesus überhaupt ernsthaft versucht wurde. Er ist doch schließlich Gott. Ist er nicht über die Sünde erhaben? Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Als Jesus als Mensch auf die Erde kam, wurde er uns gleich. Ja, er hatte einen besonderen Draht nach oben zu Gott, dem Vater. Er heilte Menschen und tat Wunder. Er vermehrte Brot, weckte die Toten wieder auf. So gibt es also einige Punkte, wo er sich von uns Durchschnittsmenschen unterscheidet. Und doch, im Kern war er Mensch und stand nicht als Gott über allen Dingen. Nein, Jesus wurde als Mensch auch der Versuchung ausgesetzt. Für ihn waren Versuchungen ein besonderer Kampf, der allgegenwärtig war. Seine Mission, uns Menschen durch seinen Kreuzestod zu erlösen, war so wichtig, dass der Teufel ihn deswegen sehr stark versuchte, diesen Weg nicht zu gehen. Bevor Jesus öffentlich in Erscheinung trifft, geht er in die Wüste. Dieses wird im Matthäus- und Lukas-Evangelium jeweils im 4. Kapitel beschrieben. Nach 40 Tagen Fasten wird er vom Teufel versucht. Habt ihr schon mal 40 Tage gefastet? Meine Fastenzeiten waren bisher lediglich 2 Wochen. Also im Vergleich dazu jetzt recht kurz. Die ersten Tage sind härter, Der Körper hat sich noch nicht darauf eingestellt, dass er nichts mehr zu essen bekommt. Und der Hunger begleitet dich. Du bist müde, hast Kopfschmerzen. Dann später, nach ein paar Tagen, ist das ganz normal. Du guckst gar nicht mehr aufs Essen. Aber irgendwann, für mich ist das im Moment nach 2 Wochen, manchmal auch nach 10 Tagen, die Augen suchen. Der Körper riecht was zu essen. Selbst wenn du einen Schluck Wasser trinkst, du schmeckst Mineralien raus. Und denkst immer noch, wo ist das nächste Essen? Wenn es mir so geht nach 10 Tagen, spätestens 14, Jesus fastete 40 Tage. Jetzt ist er hungrig. Und genau dann, wenn er hungrig ist, kommt der Widersacher, um ihn zu versuchen. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Der Teufel fordert Jesus heraus, seine Macht zu beweisen. Der Widersacher setzt genau dort an, wo Jesus schwach ist, wo er anfällig ist, nämlich dem Hunger. Nach 40 Tagen Fasten erfordert es sehr viel Selbstbeherrschung und Gebet, das dann nicht zu tun. Denn Jesus konnte schließlich einfach sagen, diese Steine werden Brot und dann essen. Und genau damit ködert der Teufel Jesus, dass Jesus seine Macht gebraucht, um seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Jesus aber tut das nicht. Er antwortet mit einem Bibelwort aus dem 5. Buch Mose. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Später, eine andere Situation, immer noch in der Wüste, betet der Teufel in der Wüste Christus unendliche Macht an und gibt vor, dass alles ihm selbst, dem Widersacher, gehört. Sinnbildlich sagt er zu Jesus, bete mich an, dann gehört die Welt dir. Unendliche Macht und damit auch Weltherrschaft. Christus ist auf Erden, um viel zu verändern. Mit aller Macht würde er alles durchsetzen können. Aber das ist nicht der Weg, auf dem dieses geschehen soll. Christus entscheidet sich deswegen gegen diese Macht. Er entgegnet erneut aus Worten der Heiligen Schrift, wir sollen nur Gott anbeten. Im Garten von Gethsemane, bevor Jesus gefangen genommen wird, betet er zu Gott, dem Vater. Dort hatte Jesus Angst. Er wusste, was kommen würde. Er wusste, dass sein Weg am Kreuz enden würde. Und er wusste auch, welche Versuchungen jetzt auf ihn zukommen würden. In dem Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, als Jesus im Garten von Gethsemane betet, ist der Teufel als Person gegenwärtig und versucht Christus mit der unausweichlichen Frage, wie kann jemand die Sünden der Welt tragen? Das ist zu viel. Dort ist der Teufel persönlich da, sehr anschaulich gemacht. Im Lukas-Evangelium Kapitel 22 heißt es über Jesus, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und seine Schweiß wurden wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. In der Parallelstelle, Matthäus Kapitel 25, drückt Jesus seinen Gemütszustand wie folgt aus. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Deswegen bittet er seine Jünger, mit ihm zu beten. Er warnt sie, wachsam zu bleiben und zu beten. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ein weiterer Vers zeigt für mich ganz deutlich, dass Jesus versucht wird. Jesus bittet Gott den Vater, mein Vater, ist's möglich, so gehe der Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hatte Todesangst vor dem Weg, der vorerst mit seinem Tod am Kreuz enden wird. Von sich aus würde er nicht gerne am Kreuz sterben. Und trotzdem, obgleich es Jesus schwerfällt, unterstellt er sich dem Willen Gottes und vertraut ihm. Jesus kennt die Versuchung aus seinem Leben. Sie war sein dauerhafter Begleiter. Doch Jesus konnte der Versuchung widerstehen. Was können wir heute von Jesus lernen, wie man mit Versuchung umgeht? Dazu habe ich 3 Punkte. Der Punkt 1 ist Gebet. Im Garten von Gethsemane betet Jesus zum Vater. Er brauchte die Beziehung zum Vater, so wie auch wir die Beziehung zu ihm brauchen. Durch Gebet pflegen wir diese intakte Beziehung zu Gott. Insbesondere, wenn wir Anfechtungen ausgesetzt sind, ist das entscheidend. Dort brauchen wir Gottes Beistand. Aus uns heraus können wir nicht der Versuchung widerstehen. Wir brauchen seine Hilfe. Wenn die Versuchung ein Kampf ist, dann können wir diesen Kampf nicht alleine gewinnen. Wir können diesen Kampf nur mit Gottes Beistand durch das Gebet gewinnen. Jesus hat den Kampf mit dem Teufel gewonnen. Im Garten Gethsemane betet selbst er, obwohl Jesus Gott ist. Und Jesus bittet zwei Jünger, mit ihm zu beten. Als Jesus versucht wird, betet er. Er ist doch eigentlich vollkommener Gott. Und trotzdem sagt er genau in dieser Situation, ich brauche Gott, den Vater. Das ist für ihn das Wichtigste. So auch für uns. Beten, das Wichtigste, was wir machen können, um der Versuchung zu widerstehen. Jesus selbst sagt seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Dieses gilt genauso für uns heute. Im Epheserbrief, Kapitel 6, im Zusammenhang mit der geistlichen Waffenrüstung, auf die ich später noch näher eingehen werde, schreibt Paulus, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Die Arme nach oben zum Herrn strecken und ihn um Beistand bitten. Das sollte unsere erste Reaktion auf Versuchung sein. Punkt 2. Kenne die Bibel. Jesus, als er versucht wurde, war vorbereitet. Er hatte Gottes heiliges Wort studiert und kannte es Wort für Wort auswendig. Noch bevor er öffentlich begann zu lehren, denn als er in die Wüste ging, das war bevor er lehrte, schon da wusste er, wie er der Versuchung begegnen würde. So gilt es auch für uns. Lasst uns vorbereitet sein. Wenn wir das Wort kennen, dann können wir prüfen, was uns jemand als die Wahrheit aus der Bibel vorgaukelt. Der Teufel zeigt sich in der Wüste als Kenner der Bibel. Auch gegenüber uns wird er die Worte der Bibel verdrehen. Letzten Monat bekam ich Besuch an meiner Haustür von den Zeugen Jehovas. Und die wollten mir weismachen, dass in dem Bibelvers Johannes 3,16, in dem es zentral um Gottes Liebe geht, dass dort steht, dass wir durch unsere eigenen Taten errettet werden und nicht eben aus Glaube, aus dem, was Gott für uns getan hat, aus seiner Gnade als Geschenk, sondern aus unseren Taten. In der Situation, wenn man den Vers kennt, können die einem nicht da was vorlügen und sagen, das stimmt jetzt aber. Genauso aber können wir prüfen, was uns jemand sagt, wenn wir sein Wort kennen. Auch wenn es vielleicht nicht auswendig sein muss, wie Jesus jedes Wort vielleicht auswendig konnte. Aber sein Wort kennen, wissen, wie Gott ist. Aus seinem Wort können wir nämlich lernen, wie liebevoll Gott ist, wie gnädig, wie barmherzig. Wir können dort auch seine Gerechtigkeit kennenlernen. Ebenso seine Allmacht und Souveränität. Im Epheserbrief Kapitel 6 geht es um den geistigen Kampf, den wir in der Welt ausgesetzt sind. Paulus beschreibt anhand der Ausrüstung eines römischen Soldaten, was wir für diesen Kampf benötigen. Die Bibel, dann nutzt er das Symbol Schwert. Ein Krieger braucht ein Schwert. Ohne sein Schwert kann der Krieger keinen Kampf gewinnen. Er kann sich verteidigen und zurückziehen, hinter dem Schild zurückziehen. Aber gewinnen kann er den Kampf nicht. Für unser Glaubensleben brauchen wir genau dieses Schwert. Jesus kannte Gottes Worte und konnte des Teufels Worte direkt widerlegen. Wie sieht das bei uns aus? Die Versuchung wird immer wieder kommen. Es wird unerwartet sein, genau dann, wann wir anfällig sind, so wie es auch bei Jesus war, nachdem er 40 Tage gehungert hatte. Deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns vorbereitet sein, rechtzeitig vorbereitet sein. Es ist wie im Langstreckenlauf. So ein Marathonläufer trainiert wieder und wieder das Laufen. Er kennt seinen Körper und auch das Tempo. Und er wird mit jedem Training besser vorbereitet auf den Wettkampf. Auch unser Glaubensleben ist ein Langstreckenlauf. Es geht nicht um einen kleinen Sprint. Beim Langstreckenlauf wird es viele Anfechtungen geben. Deshalb ist es wichtig, Gottes Wort zu lesen, zu studieren und unsere Glaubensmuskeln zu trainieren. Dann werden wir wachsam und vorbereitet sein auf die Versuchung. Der Punkt 3. Vertrauen. Als Jesus in Gethsemane zu unserem Vater im Himmel betete, waren seine ersten Worte, mein Vater. Im Markus-Evangelium steht, aber. Nein, damit ist nicht die Band gemeint, sondern es geht um den Begriff Papa. Der Begriff Abba drückt die innere Verbundenheit mit Gott, dem Vater, aus. Jesus vertraut Gott. Er liebt ihn und ist in ihm geborgen. In Bezug auf Versuchung ist Beziehung zu Gott, das Gottvertrauen, entscheidend wichtig. Glauben kann man auch verstehen als Gottvertrauen. Wir glauben, dass er Gott ist, genau der, der er sagt. Hans Küng, ein katholischer Theologe, sagte dazu: Es geht beim Glauben, um es kurz zu sagen, um einen Akt des Vertrauens. Und das ist durchaus verständiges Tun. Wir verstehen, was wir glauben. Aber es ist gleichzeitig mehr als ein rationales Tun. Wir lassen uns im Glauben, erneut wie in der Liebe, auf etwas ein, das mehr ist als Vernunft. Glauben heißt Gott Vertrauen schenken. Du kannst an ihn glauben. Gott liebt dich. Du kannst ihm vertrauen. In der Versuchung darfst du deine Arme einfach zu ihm ausstrecken wie ein Kind und sagen: Aber mein Vater. Und er wird da sein. Das hat er uns versprochen. Jesus hat dazu gesagt: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Wenn wir ihn darum bitten, dann wird Gott handeln. Insbesondere wenn wir schwach sind, dürfen wir dem Herrn vertrauen. Er wird uns neue Kraft geben, wenn wir auf ihn harren. Wenn wir die Hoffnung auf ihn setzen und ihn vertrauen. In der geistlichen Waffenrüstung ist Glaube, also Gottvertrauen, das Schild, an dem die Angriffe des Teufels wirkungslos abprallen. Wenn wir Gott vertrauen, wird uns die Versuchung nichts anhaben können. Im Petrusbrief heißt es: Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Die Frommen, das sind die, die an ihn glauben, die eine Beziehung mit ihm leben. Wir sind Gottes Kinder. Er wird uns aus Versuchung retten, wenn wir ihm vertrauen. Liebe Gemeinde, lasst uns vorbereitet sein auf die Versuchung. Lasst uns wachsam sein und beten. Lasst uns vorbereitet sein mit seinem Wort. Und zu Gott vertrauensvoll rufen: Aber mein Vater. In Jesu Namen. Amen.